Ja, liebe Gemeinde, in was für Zeiten leben wir eigentlich? Wenn wir etwas Anteil nehmen, was so um uns herum passiert in unserer Zeit, können wir uns das eigentlich täglich fragen. Was sind das eigentlich für Zeiten, in die Gott uns hier stellt? Was sind das für Zeiten? Was passiert hier? Ich möchte Ihnen einige Beispiele geben. Eine Frau, die sich Nano nennt, eine junge Frau, Anfang 20 in Norwegen, ist der Meinung, sie ist als falsche Spezies geboren. Durch einen Gendefekt, meint sie, ist sie nicht eine Katze geworden, wie sie doch eigentlich vom Gemüt her ist. Nun kann sie emanzipiert als Katze leben in Norwegen, hat inzwischen auch einen Freund gefunden, der zwar nicht als Katze geboren ist, also nicht im falschen Körper, aber er hat mehrere Persönlichkeiten. Und da hat er noch eine über als Kater. Und diese Frau verlangt nun Toleranz und Akzeptanz, so angenommen zu werden, wie sie ist. Und es gibt tatsächlich Bewegungen, die das unterstützen. Und fragen, in was für Zeiten leben wir hier? Völlig irre. Ein weiteres Beispiel. Ein 52-jähriger Familienvater aus den USA, 7 Kinder, entdeckt plötzlich, dass er nicht ein 52-jähriger Familienvater ist, sondern ein 6-jähriges Mädchen. Seine Familie, meint er, ist ziemlich intolerant in dieser Sache, akzeptiert ihn nicht in seiner neuen Identität. Darum verlässt er seine 7 Kinder und seine Frau und zieht zu einer Adoptivfamilie, wo er neben einem real 8-jährigen Mädchen als kleine Schwester aufwächst oder nicht mehr aufwächst. Und auch er berichtet sehr emotional mit einer eigenen Lobbyorganisation inzwischen darüber, wie intolerant doch die Gesellschaft ist, dass sie seine neue Identität nicht akzeptiert. Fragen wir uns, was sind das für Zeiten? Irgendwo zwischen irre und unheimlich. Der Fokus berichtete vor einigen Jahren über Menschen mit einer anderen Identität. Zum Beispiel ein Mann namens Ralf W., der eine innige Beziehung zu einer Heimorgel hat, und zwar eine Partnerschaftsbeziehung. Oder eine Fabrikarbeiterin Doro C., die in eine Maschine verliebt ist und sie nennt sie Susi. Eine andere Person hat versucht, den Eiffelturm zu heiraten. Und das ist keine Satire. Sie ist verpartnert mit dem Eiffelturm, konnte ihn nicht heiraten, aber den Nachnamen annehmen. Was für Zeiten! Von solchen Skurrilen zu einem wirklich üblen Beispiel. Im Jahr 2012 forderten zwei italienische Ethiker, dass Kinder auch nach der Geburt noch abgetrieben werden sollen dürfen. Also Abtreibung, auch wenn ein Kind schon geboren ist. Wir würden sagen, Kindsmord legalisiert. Sie argumentieren, dass der Unterschied zwischen einem ungeborenen und einem geborenen Kind real nicht existiert und der Abtreibung schließlich auch legal sind, ihrer Meinung nach aus guten Gründen, sollte doch auch das Töten der Kinder, zumindest in den ersten Tagen, Wochen, Monaten, noch legal sein, weil es die Eltern ja durchaus sehr belasten kann, so ein neugeborenes Kind. Gruselig, in was für Zeiten wir leben. Diese beiden haben natürlich einiges an Widerstand bekommen, aber auch sehr viel Zuspruch. Was für Zeiten sind das? Ich habe Ihnen hier mal eine Auflistung mitgebracht, die lege ich nachher noch aus, wer Interesse hat. Wertewandel in Deutschland, wo wir sehen, wie innerhalb von wenigen Jahren die Werte sich wirklich krass verschoben haben. 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird Familie als natürliche Grundeinheit der Gesellschaft verstanden. Im Grundgesetz steht in der Präambel im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Menschen wird betont, der Freiheit des Glaubens, Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern. Und dann sehen wir in den folgenden Jahren Schritt für Schritt die Zulassung der Antibabypille, Trennung von Sexualität und Fruchtbarkeit, Legalisierung von verschiedenen Formen von Sexualität, die vorher verboten waren, von Homosexualität, Sexualität mit Tieren und so weiter, Legalisierung von Pornografie. Schritt für Schritt in wenigen Jahren gab es eine krasse Umkehr. Und wir leben heute mit den Früchten dieser Umkehr. Wir sehen, es ist nicht so der übliche Wandel, wo man sagen kann, es verändert sich alle paar Jahre mal etwas und die Alten schimpfen immer darauf, dass etwas Neues kommt. dass sich irgendetwas verändert oder liberalisiert. Es ist nicht so. Wir haben ein Wertefundament, was über 1000 Jahre Bestand hatte, weit über 1000 Jahre, zumindest im Kern, was auf der Bibel basierte. Und dann mit wenigen Jahrzehnten, wo das Ganze auf den Kopf gestellt wird. Und Früchte dessen sind unter anderem solche Extrembeispiele, wie ich Ihnen vorgelesen habe. Momentan fordert die Sozialdemokratische Partei, dass die Ehe für alle noch vor der Bundestagswahl durchgedrückt werden soll. Und Ehe für alle assoziieren wir natürlich zuerst mit der sogenannten Homo-Ehe. Wir sehen aber, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ehe für alle bedeutet Ehe für alle. Und wir fragen uns, was für Zeiten sind das hier? Es sind irre Zeiten. Es sind gruselige Zeiten. Es sind verrückte Zeiten. Und als Leute, die zu Jesus gehören, fragen wir uns, was machen wir denn jetzt? Augen zu und durch. Oder werden wir schwer politisch aktiv und versuchen, hier noch irgendwas rumzureißen? Was können wir da noch tun? Klagen wir, wie schlimm alles ist? Oder sagen wir, das kann ja nicht reichen? Müssten wir die besseren Alternativen aufzeigen, vorleben, vermitteln? Was sollen wir tun in diesen irren Zeiten? Und in genau diese Frage hinein ist auch unser Predigttext von heute gestellt. Denn unser Predigttext, den Sie auf dem Gottesdienstzettel abgedruckt finden, ist umgeben von einer Klammer. Und der erste Teil der Klammer, den werden wir uns jetzt logischerweise zuerst einmal anschauen, bevor wir uns an den eigentlichen Predigttext machen können. Da geht es nämlich ganz genau darum, dass Paulus im Namen Gottes dem Timotheus erklärt und uns erklärt, es werden ganz gruselige Zeiten kommen. In 2 Timotheus 3, Vers 1 geht dieser Text los. Den haben Sie nicht auf dem Gottesdienstzettel, den finden Sie in Ihrer Bibel. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Andere Übersetzungen sagen gräuliche Zeiten. Und der Begriff, der hier steht, kann man auch übersetzen mit dämonische Zeiten. Und wann ist das? In den letzten Tagen. Also im Zeitalter der Gemeinde. Und als Bibelleser wissen wir, dass die Zustände in diesen Tagen verglichen werden mit Wehen in einer Schwangerschaft. Also das, was hier passiert, werden wir gleich sehen, das sind Dinge, die gab es alle schon mal. Die sind nicht grundsätzlich neu, aber sie treten immer häufiger und heftiger auf und eindrücklicher. Und die Einschläge kommen immer näher. Es wird immer krasser. Das ist für diese Zeit, in der wir sind, vorhergesagt. Und ich möchte jetzt einmal mit hineinnehmen in diese Verse. Was ist denn da? Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umhergetrieben werden, die immer zu lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Warum haben wir diesen Hinweis hier stehen? Damit wir nicht überrascht werden von dem, was geschieht. Und wenn wir uns diese ganzen Beschreibungen anschauen, wie es in dieser Zeit sein wird und in der Zeit, die noch kommen wird, bis der Herr wiederkommt, dann sehen wir, das ist der natürliche Mensch. Sagen wir, ja, seit dem Sündenfall ist der Mensch doch genau so. Selbstlieb, prahlerisch, überheblich, Lästerer, Eltern ungehorsam. Das ist ja der Normalmodus des Menschen, der aus seiner eigenen Kraft lebt, seine eigene Natur auslebt. Also was ist jetzt hier das Besondere? Das Dramatische in diesen Zeiten ist, dass das zum Ideal erhoben wird. Denn wir haben nicht die Zeit, uns all diese Begriffe jetzt explizit anzugucken, aber ich möchte Ihnen das mal anbefehlen, das mal zu tun. Schauen sich die einzelnen Begriffe an und Sie sehen, in fast jeder Heidenkultur sind fast alle dieser Begriffe als Problem erkannt. Die Selbstliebe des Menschen verhindert zum Beispiel die menschliche Gemeinschaft. Also sind Instanzen eingebaut worden, dass der Mensch sich selbst zurücknehmen muss, zum Beispiel um nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Ganz klassisches Beispiel, ein Militärdienst. Als selbstliebende Menschen werden wir nicht bereit sein, einen Militärdienst zu tun für unseren Staat oder eine größere Gemeinschaft, wenn es uns nicht selbst ans Leder direkt geht. Deshalb gab es dann lange Zeit Gesetze, die verpflichtet haben zu einem Militärdienst und entsprechende Folgen haben, wenn man ihn nicht gemacht hat. Wir sehen, alle Kulturen haben so etwas gemacht. Sie haben Institutionen geschaffen, haben Prinzipien geschaffen, dass der Mensch gezwungen wird, sich ein Stück weit von seiner Natur zu trennen, zumindest für eine gewisse Zeit. Wir sehen, Selbstliebe ist ein Problem, wie gesagt, für jeden Staat, für jeden Stamm, für jede Gruppe. Und sie überlegen sich, wie kann man damit umgehen? Heute ist Selbstliebe ein Ideal. Egal, ob Sie zu einem Seminar in der Volkshochschule gehen oder zu einer Psychotherapie, Sie müssen vor allem lernen, sich selbst zu lieben und anzunehmen. Und wahrscheinlich werden all Ihre Probleme, wird Ihnen dort gesagt, damit zusammenhängen, dass Sie sich nicht selbst genug lieben und annehmen können und noch nicht entdeckt haben, wie wundervoll Sie sind. Und das ist nicht nur in der Welt so. Es ist erschreckend, dass die größte Organisation rings um Seelsorge und Familienförderung im evangelikalen Raum Veranstaltungen macht, wo es genau darum geht. Die Seminare haben nicht nur zum hörenden Gebet, sondern auch zur inneren Heilung. Also übelste psychotherapeutische Methoden und das in evangelikalen Kreisen. Ist ja alles nichts Neues. Selbstliebe, ein Beispiel. Den Eltern ungehorsam sein, auch ein klassisches Beispiel. Ist der Normalmodus. Kinder sind Eltern ungehorsam. So ist das im Normalmodus. Aber jede Heidenkultur hat bisher kapiert, das müssen wir begrenzen. Das müssen wir letztlich umkehren. Kinder müssen lernen, dass sie auf die Großen hören. Und da haben sie dann unterschiedliche Prinzipien zugeschaffen. Aber letztlich, die Kinder wollen nicht und sie müssen trotzdem auf die Eltern hören. Und das sind Kulturen, die sind vom Glauben überhaupt gar nicht geprägt und haben das klar. Das ist logisch, sonst kann das Leben nicht gehen. Heute haben wir genau das Gegenideal. Das Anti-Autoritäre ist das Ideal. Kinder müssen auf Augenhöhe sein, die müssen nicht gehorchen, müssen sich nicht unterordnen. Und Sie können jetzt jeden Begriff einzeln nochmal auseinandernehmen und anschauen, es wird zum Ideal erhoben. Und das macht diese Zeiten so gräulich, das macht sie so dämonisch. Dass die Sündhaftigkeit des Menschen als Lebensstil, als gut, als erstrebenswert angepriesen wird. Und zwar aus allen Rohren wird geschossen in diese Richtung. Und wir sehen, davon ist schon einiges geschehen. Möglicherweise ist da noch Luft nach oben. Aber Gott warnt uns durch den Paulus vor, so wird es kommen. Seid jetzt nicht überrascht, wenn das passiert. Aber es wird gräulich, das wird gruselig, das wird dämonisch. Und das spitzt sich immer weiter zu. Und auch den Aspekt, den wir in Vers 7 sehen, die immer zu lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können, ist wie in unsere Zeit hineingeschrieben. Eine Informationsgesellschaft, alle Daten, Informationen können wir jederzeit abrufen mit unserem Smartphone, übers Internet und so weiter. Das ist gar kein Problem. Noch nie hatten die Menschen so viel Wissensberge, auf die sie immer zugreifen können. Und scheinbar war die Weisheit, damit etwas anzufangen, noch nie so gering wie heute. Und noch nie hatten die Menschen so viel, materiell wie auch inhaltlich, und haben so wenig damit gemacht. Typisch für unsere Zeit. Und zugleich sagt uns Paulus, das Ganze wird aber auch einen Endpunkt haben. Aber bis dahin spitzt es sich erst einmal zu. Ja, und unsere Frage, was machen wir in solchen Zeiten? Gott stellt uns mitten in solche Zeiten hinein. Wir erleben das alles mit. Wir sehen, es ist kein Ausrutscher, das ist nicht schiefgelaufen. Gott hat das vorhergesagt. So wird es kommen. Ist gruselig, aber erschreckt nicht darüber. Was machen wir denn jetzt? Wir sind bei unserer Eingangsfrage. Was gibt es denn jetzt zu tun? Kämpfen wir dagegen? Schweigen wir? Verstecken wir uns? Gehen wir an die Front der Diskussion? Was gibt es jetzt hauptsächlich zu tun? Was soll die Kernaufgabe sein? Er sagt in Vers 13 dann noch einmal, kurz vor unserem Text, den Sie auch abgedruckt haben, Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Also Verführung, auch da immer mehr Zuspitzung. Das ist der erste Teil unserer Klammer. Das ist die erste Klammer vor unserem Text. Das ist der Zusammenhang. Das, was jetzt kommt, steht in diesem Zusammenhang. Und dann schreibt Paulus an Timotheus: Du, Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Also die ganze Welt scheint völlig irre zu werden, noch viel verrückter, noch viel gottloser, als sie schon war. Noch viel krasser, als sie jemals war. Aber du, bleibe in dem, was du gelernt hast. Lass dich nicht kirre machen von dem, was da draußen los ist. Ignoriere es nicht. Du sollst es ja beobachten. Aber lass dich nicht verrückt machen davon. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Und das, was nicht einfach nur ein auswendig Lernstoff war, sondern was dir zur Gewissheit geworden ist. Weil du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Lass dich nicht kirre machen, denn du kennst die heiligen Schriften. Also du kennst die Bibel, in diesem Fall die Bibel, soweit sie damals schon vorhanden war. Du kennst es, du hast von Kindesbeinen an gelernt. Was für ein Vorrecht. Und was ist mit diesen Schriften? Ist das ein bisschen psychologische Aufbauarbeit? Man sieht, die Welt ist irre und ich lese mal ein paar nette Sätze, um wieder auf den Damm zu kommen. Um wieder ein bisschen besser lächeln zu können. Nein. Die Schriften, welche die Kraft haben, dich weise zu machen. Ja, vorher gesehen, das Fehlen jeglicher Weisheit. Die Schriften haben die Kraft, dich weise zu machen. Wozu? Zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also die Schriften selbst erretten dich noch nicht. Die Errettung ist im Glauben. Der Glaube ist durch Jesus Christus. Aber das, was du an Weisheit brauchst, was du erstmal an Wissen brauchst, was dann vom Speicher ins Herz geht, das findest du in den Schriften. Bleib da drin. Die Welt ist völlig irre. Und es wird noch schlimmer, lieber Timotheus. Wart mal ab, was im Jahr 2017 alles los ist. Du bist im ersten Jahrhundert und denkst, die Welt ist irre. Das ist sie auch schon. Aber wart mal noch bis 2017, was da alles los ist. Bleib in dem, was du gelernt hast. Du kennst die Schriften und die haben die Kraft, weise zu machen zur Errettung. Und dann kommt unser eigentlicher Predigttext. Das ist nämlich ab 2 Timotheus 3, Vers 16. Dieser ganz klassische Text, oft zitiert, hängt auch in manchem Gemeindesaal, zumindest in Teilen, abgedruckt an den Wänden. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Und dann kommt der zweite Teil der Klammer, den gönnen wir uns jetzt noch dazu. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Also wir sehen diese Klammer vorne und hinten. Heftige Zeiten, düstere Zeiten. Die Wahrheit wird abgelehnt und der natürliche Mensch kommt zur Zuspitzung. Er lebt sich völlig aus. Und mittendrin, zwischen den beiden Klammern, was gibt es jetzt zu tun? Was brauchen wir vor allem erst einmal? Und das sind die Verse 16 und 17. Lass mich einmal noch beten. Herr Jesus, danke, dass du so direkt in unsere Zeit hineinsprichst, Herr, und dass du uns mit all dem, was hier geschieht, nicht alleine lässt, dass du uns vorwarnst, was alles geschehen wird und dass du uns aber auch an die Hand gibst, was wir brauchen und was jetzt zu tun ist, Herr. Vielen Dank, dass du uns so nah bist, egal was für Zeiten kommen, Herr. Du hast es fest in der Hand und du kümmerst dich um die Deinen. Amen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist der Schlüssel für alles Weitere. Mit aller Schrift sind die von Gott offenbarten Schriften, die wir abgeschlossen, zusammengefasst in der Bibel finden. Die sind damit gemeint. Also nicht alle Schriften, die irgendwo mal veröffentlicht wurden, sondern die Schrift. Und alle Schrift bedeutet von vorne bis hinten. Alles ist von Gott eingegeben. Und das macht eben den Unterschied. Wir könnten alles andere, was hier noch steht, vergessen, wenn das nicht stimmen würde. Wenn wir davon nicht überzeugt sind, dass die ganze Bibel von Gott eingegeben ist, hier steht eingehaucht, dann wäre sie nutzlos in so dramatischen Zeiten. Dann könnten wir sie dazustellen zur Weisheitsliteratur der Welt. Dann müssen wir uns aber fragen, was sollen wir mit einem Buch, was Menschen geschrieben haben vor 2000 Jahren, 3000 Jahren, 4000 Jahren, was sollen wir damit anfangen? Das waren andere Zeiten, das war andere Kultur, andere Lebensperspektiven, andere Erfahrungen und so weiter und so fort. Und sagen, ja, wie aus so manchem Werk der Weltliteratur kann man sicher mal den einen oder anderen klugen Satz rausziehen. Aber wir sollten nicht darauf unser Leben begründen. Wir sollten unser Handeln, unser Denken, unser Reden nicht ausrichten auf diesen Schriften, wenn sie nicht von Gott eingegeben wären. Sobald wir davon ausgehen, dass auch nur ein Teil davon von Gott eingegeben ist, wackelt alles. Verändert sich alles. Weil woher wissen wir denn dann, was sicher von Gott eingegeben ist und was nicht? Was irgendwelche Menschen dazu geschrieben haben oder nicht? Es ist wichtig, dass wir diesen Aspekt verteidigen. Die Herkunft der Schrift, das ist unser erster Punkt, auch die Herkunft der Schrift, Theopneustos, von Gott eingehaucht. Und wir sehen an anderen Stellen, wie Gott etwas einhaucht, nämlich das Leben. Als er den Mensch macht, haucht er ihm den Odem des Lebens ein. Das finden wir auf den ersten Seiten der Bibel. Er haucht ihm das Leben direkt ein und ohne das wären sie nichts. Wären sie nur ein Klumpen Fleisch oder ein Klumpen Erde. Das macht den Unterschied. Gott haucht ein und schafft damit Fakten. Gott haucht sein Wort ein. Das heißt, er sorgt dafür, dass Menschen das niederschreiben, von dem er möchte, dass es dort hinterher steht. Und trotzdem gebraucht er diese realen Menschen mit ihren Persönlichkeiten, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Gedanken. Er gebraucht und befähigt sie. Er macht aus ihnen keine Roboter. Wir sehen das krasse Gegenbeispiel von Mohammed, der wie besessen war, als es ihm eingegeben wurde, was er dann niedergeschrieben hat. Der völlig wie weggetreten war. Ganz anders wie bei einem C.G. Jung, Carl Gustav Jung, Gründer der Tiefenpsychologie, der selber sagt, als er seine Werke niedergeschrieben hat, da war er besessen von den Dämonen von Jerusalem, schreibt er selber. Der war nicht ganz bei Trost. Irgendetwas hat Macht von ihm ergriffen. Und wir sehen, die Bibel ist ganz anders erstanden. Die Bibelschreiber, die waren nicht weggetreten. Die waren nicht besessen. Sie waren keine Schreibroboter, sondern sie waren echte Menschen mit echten Erfahrungen, mit echten Erlebnissen, mit echten Gedanken. Und trotzdem hat Gott dafür gesorgt, dass nicht alles, was sie sich mal irgendwann gedacht haben, was sie irgendwann mal niedergeschrieben haben, Teil der Bibel geworden ist. Und Gott hat es geführt, dass diese echten Menschen seine echten Gedanken, seinen echten Willen niederschreiben. Und dass das über diese langen Zeiträume zusammenkommt zu einem Gesamtwerk, zu Gottes Gesamtoffenbarung. Wenn dem nicht so ist, wie sollten wir uns darauf verlassen können? Wenn es göttlich inspirierte Erfahrungen sind, wie manche sagen, dann ist das ganz nett, aber es hilft uns nicht wirklich weiter. Es sind göttlich inspirierte Erfahrungen aus einer ganz anderen Zeit, von einem ganz anderen Winkel der Welt. Wie soll uns das wirklich weiterhelfen? Aber Gott sorgt dafür, dadurch, dass er einhaucht, was niedergeschrieben wird, die Menschen lenkt, ohne sie willenlos zu machen, dass das dort steht, was er will. Und das ist entscheidend. Weil wenn die Schrift uns eine Hilfe sein soll, wenn sie ein Werkzeug sein soll, wenn sie ein Rettungsanker, ein Wegschild sein soll für uns in diesen gräulichen Zeiten, dann nur, wenn es von Gott ist, der über den Zeiten steht, der vorher wusste, wie sich alles zuspitzen wird, der vorher wusste, was passieren wird, der uns einen Teil davon vorher gesagt hat, wie wir eben gelesen haben. Jemand, der fest im Regiment sitzt, der die Zügel in der Hand hat. Nur wenn es von ihm stammt, hilft uns das jetzt hier weiter. Deshalb ist das so wichtig. Die Herkunft der Schrift ist entscheidend. Wenn wir investieren in Bibelstudium, wenn wir Zeit investieren, Kraft investieren ins Bibelstudium, in Bibelstunde, in Gottesdienste, in Gemeinde, dann taugt das letztlich nur, wenn wir uns immer wieder deutlich machen, woher kommt diese Schrift? Gott sagt uns alles, was wir jetzt brauchen, hierdurch. Wir brauchen keine Sonderoffenbarung. Die Herkunft der Schrift. Und der zweite Punkt schließt hier gleich an. Im gleichen Vers noch. Das ist nämlich die Wirksamkeit der Schrift. Also alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Wir können sagen, sie ist anzuwenden. Also alle Schrift, die ganze Bibel ist ein Praxisbuch. Die Bibel soll angewandt werden. Sie ist von Gott eingehaucht, damit sie angewandt wird, damit wir sie gebrauchen. Damit wir nicht sagen nach der Bibellese, das war jetzt eine schöne Geschichte und ich mache alles weiter wie vorher. Sie ist nicht dafür da, dass wir in einer Predigt sitzen und sagen, das hat mich jetzt gut unterhalten, das hat mich nicht gut unterhalten, ich fand es nett oder ich fand es doof und ich gehe wieder nach Hause. Eine Bibelstunde ist nicht dafür da, damit wir sagen, jetzt hatte ich einen netten Donnerstagabend. Schön, wenn das nebenbei auch bei rauskommt. Aber darum geht es nicht. Sondern Gott spricht mit seinem Wort in unser Leben und das soll praktische Folgen haben. Ist nützlich. In welcher Art und Weise ist sie nützlich? Wir sehen hier als erstes zur Belehrung. Also zur Vermittlung von Fakten. Unser Wort für Didaktik ist von diesem griechischen Wort abgeleitet, Belehrung. Vermittlung von Fakten, das ist der erste notwendige Schritt. Wir haben das eben gesehen, als Paulus von dem Weg des Timotheus berichtet hat. Du hast von Kindheit an die Heiligen Schriften kennengelernt, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung. Wir sehen, es braucht erst einmal Fakten. Gott spricht als allererstes durch die Predigt und durch die Bibel unseren Verstand an. Dabei soll es nicht bleiben, aber das ist zuerst einmal notwendig. Wir sehen das in diesem starken Beispiel von Nehemia 8,8. Wir hatten vor einigen Monaten eine Predigt dazu. Wer ist dort versammelt zu diesem vorbildlichen Gottesdienst? Männer und Frauen und alle, die fähig waren zu verstehen. Und was machen dann die Leviten dort in Nehemia 8? Sie lesen laut vor und erklären das Gelesene, sodass man den Sinn des Textes verstand. Es geht erstmal um den Verstand in erster Instanz. Gott möchte, dass wir verstehen, dass wir es kapieren. Dass wir nicht nur hören, sondern dass es Klick macht. Dass wir sagen, aha, jetzt verstehe ich die Zusammenhänge. Warum schauen wir uns hier einen Kontext an? Die große Klammer um unseren Text, weil wir es verstehen sollen erst einmal. Es geht um Faktenwissen. So hängt das und das zusammen und das bedeutet dies und jenes. Dazu ist die Schrift nützlich. Sie gibt uns Fakten des Lebens, die unser Leben, die unser Wesen, die unsere Welt uns verständlich machen. Und zwar nicht in irgendeiner Perspektive, sondern aus der Perspektive des Schöpfers und Architekten. Derjenige, der auf dem Thron über all dem sitzt. Vermittlung von Fakten ist der notwendige Anfang. Wir sehen, Gott spricht nicht zuerst unser Gefühlsleben an. Das kommt hinterher mit. Das ist auf jeden Fall sehr zu hoffen, dass es auch unsere Gefühle bewegt. Aber Jesus sagt uns noch so klar, überschlag die Kosten. Also macht euch bewusst, was es bedeutet, mir nachzufolgen, zum Beispiel. Ich überrumpel euch ja nicht. Nehmt euch nicht in den Schwitzkasten, halt euch die Ohren zu und schleppt euch mit durch. Und dann seid ihr meine Jünger und dann seht ihr, was das bedeutet. Nein, er sagt es ihnen vorher. Ich möchte, dass ihr wisst, was das bedeutet. Warum offenbart sich Gott über so einen langen Zeitraum, durch so viele Menschen, so umfangreich? Wenn er unsere Gefühle ansprechen wollte, hätte er es ganz anders machen können. Die schöne Bilder und Musik und irgendein heiliges Essen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nein, Gott spricht uns mit Fakten zuerst an. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir nüchtern sein sollen, dass wir prüfen sollen. Es geht immer darum, dass wir aktiv umgehen mit Informationen. Und es bewerten, es versuchen einzuordnen, es in Beziehung stellen. Dazu ist die Schrift nützlich. Und dazu ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Schrift nicht auseinanderreißen. Weil Gott offenbart sich uns in einem ganzen Zusammenhang. Und wenn wir uns vorstellen, wir bekommen einen langen Brief geschrieben von jemand, und zwar den wichtigsten Brief, den wir uns vorstellen können, dann können wir diese Briefe auch nicht auseinanderreißen und von Seite 34 zwei Sätze nehmen und sagen, damit will er das und das sagen, ohne den Rest zu beachten. Das wäre völlig respektlos. Wir müssten schon den ganzen Brief beachten, wenn wir einzelne Aussagen erkennen wollen. Deshalb sagt Paulus auch in Apostelgeschichte 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Den ganzen Ratschluss. Das ging natürlich nicht auf einmal. Das hat eine Zeit gedauert. Das geht nur in Häppchen. Weil wir müssen erstmal aufnehmen und verdauen. Aber ich habe euch alles gesagt. Alles, was notwendig ist. Alles, was Gott gesagt hat, habe ich euch weitergesagt. Alles, was ich wusste, habe ich euch weitergesagt. Und das ist notwendig. Das Gesamtbild. Stellen wir uns vor, wir würden das in irgendeinem Wissenschaftsbereich ähnlich machen, dass wir eine einzelne Lehre aus der Physik für sich nehmen, ohne den Rest der Physik zu beachten. Jeder ernsthafte Physiker wird uns einen Vogel zeigen. Ihr habt keine Ahnung von Physik, ihr habt da irgendwie ein Kapitel aus einem Lehrbuch gelesen und behauptet jetzt irgendwas. Ihr müsst erstmal die Physik, soweit wir sie verstehen, verstehen lernen. Und so ist das bei der Schrift auch. Belehrung bedeutet Fakten im großen Zusammenhang. Was bedeuten die Fakten wirklich? Wir brauchen den großen Blick und können dann reinzoomen. Wie so ein Objektiv, was immer näher ranfährt. Und jetzt haben wir unsere paar Verse. Zwischendurch müssen wir wieder rauszoomen, um das große Ganze zu sehen. Belehrung, Lehre, Vermittlung von Fakten. Das Zweite, wozu die Schrift nützlich ist, zur Überführung. Überführung ist schon einen Schritt weiter. Vermittlung von Fakten, jetzt kommt die Überführung. Wir sehen zum Beispiel, wie in Johannes 16 vom Heiligen Geist gesprochen wird. Und wenn jeder kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Also ich habe die Fakten, die muss ich noch nicht auf mich anwenden. Aber die Schrift geht weiter, neben diesen Fakten spricht sie in unser Leben hinein. Und überführt, wir können auch sagen, deckt auf. Nimmt unsere künstliche Fassade weg. Und sagt, guck mal, so stehst du wirklich da. Solange ich keinen Spiegel gesehen habe, kann ich mir vorstellen, wie wunderschön ich aussehe, wenn ich mein Spiegelbild mal sehe. Dass ich bestimmt ein unglaublich attraktiver Kerl sein muss, wenn ich mich erstmal selbst sehen kann. Und was für ein Genuss das doch für alle anderen sein muss, dass sie mich den ganzen Tag sehen können. Und dann werde ich vor den Spiegel gestellt, der Gottes Wort ist, und sage, wer ist das denn da bitte? Das ist ja ein gruseliges Bild. Muss ich erkennen, nein, das bin ich. Ich werde überführt. Ich habe mich so schön zurechtgemacht, so schön überschminkt, was ich für ein anständiger Kerl bin, wie gerecht ich doch vor Gott bin. Dass ich ja noch keinen umgebracht habe, dass ich auch nicht im Gefängnis sitze, dass es so schlimm mit mir ja nicht sein kann. Und dass ich auch immer versuche, ehrlich zu sein. Und dann überführt mich die Schrift und sagt, so bist du wirklich. Hier ist dein reales Spiegelbild. Das sind die Fakten und so sieht es bei dir aus. Die Fakten für alle anderen, die tangieren dich ja noch nicht mal. Die kannst du noch verdauen. Aber jetzt spricht es direkt in dein Leben rein. Die Schrift ist nützlich, damit wir überführt werden. Damit wir die Bibel lesen, nicht für alle anderen, sondern auch für uns. Dass es Erkenntnis gibt, die unser Leben tangiert und nicht nur gute Ratschläge für den Rest der Gemeinde und unserer Familie. Die Schrift überführt, und das soll sie auch. Dem Titus, wir predigen momentan in Bielefeld durch den Titusbrief, und da ist über die Anforderung an einen Ältesten gesagt, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen oder zu ermutigen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Wenn ihr sagt, die Widersprechenden dingfest zu machen, zu zeigen, die sind hier auf einem falschen Weg, die verbreiten falsche Daten, falsche Fakten, das ist gefährlich, aufdecken. So wie der Krimi-Kommissar am Ende des Films, dann sagt, hier, so war es und er hat es gemacht und deshalb ist das falsch und so lief das. Überführen. Und der Herr selbst sagt in Offenbarung 3, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Also überführen ist das Aufzeigen, wo stehst du wirklich. Und züchtigen ist dann die Kurskorrektur. Alle, die ich lieb habe, überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Kehr um von dem, was du schon erkannt hast. Dort, wo du schon überführt wurdest, lass das praktische Konsequenzen haben. Überführung. Also erst die Fakten, dann hinein in unser Leben. So sieht's aus. Das betrifft dich. Dieses Wort betrifft nicht alle anderen, sondern es betrifft erstmal dich. So ist die Schrift nützlich. Zur Zurechtweisung. Wir sehen, das ist jetzt nochmal einen Schritt weiter. Zurechtweisung bedeutet jemand, der aus der Spur gekommen ist, der von einem richtigen Weg abgekommen ist, wieder auf den richtigen Weg zurückweisen, zurücklenken. Ganz konkret Kurskorrektur. Also nochmal, die Daten, dann, ja, du bist gemeint. Und jetzt, wie kommst du da wieder raus? Wie kommst du von diesem Weg, von dieser Angewohnheit, von dieser Denkweise, von diesem Umgang, von dieser Praxis wieder weg? Zurechtweisung. Auch dem Titus, der bekommt das oft zu hören, dieses Wort, auch dem Titus ist gesagt, in Titus 1, Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, wo über den Nationalcharakter der Kreter gesprochen wird, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Warum? Damit sie gesund seien im Glauben. Also weise sie zurecht, damit sie gesund werden. Die sind noch nicht gesund im Glauben. Aber sie sollen es werden. Und dazu brauchen sie Zurechtweisung. Sie können sagen, wieder Platzanweisung. Nicht gesund im Glauben heißt, sie sind gläubig, aber sie sind in bestimmten Punkten auf falschen Wegen. Und die Schrift sorgt dafür, dass sie die Fakten bekommen, dass es in ihr Leben reinspricht und dass ihnen gesagt wird, so, weg da, zurück auf diesen Weg. Lehre, Belehrung, Überführung, Zurechtweisung und zuletzt Erziehung in der Gerechtigkeit. Das ist das Gesamtwerk. Die Schrift erzieht uns und das ist wirklich das Wort, was auch für Erzieher gebraucht wird, für Zuchtmeister. Also die Handlung eines Zuchtmeisters. Bringen Sie wieder zurück auf den richtigen Weg. Zeig Ihnen, wo der richtige Weg ist. Und wenn Sie sich zieren und zetern, dann scheuch Sie dahin und drängen Sie dahin. Das ist notwendig. Das macht die Schrift. So wirkt die Schrift. Und wenn man sagen, ja, ich habe das an dem einen oder anderen Punkt aber nicht so erlebt. Dann müssen wir sagen, ja, da brauchen wir dringend einen Weckruf. Weil wenn wir auf diese nützliche Schrift nicht hören, dann ist es natürlich völlig vergebens. Wenn wir bei bestimmten Themen die Ohren und die Augen zumachen, die uns betreffen, dann spricht Gott in unser Leben Und wir benehmen uns wie die kleinen Kinder, die sich die Ohren zuhalten und la, 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 la machen. So wollen wir nicht sein, hoffentlich. Also, es gilt, dass wir uns selbst überprüfen. Die Schrift ist so, dass sie ist nützlich. Aber wir sollen sie auch anwenden. Und wir sollen auch dafür beten, Herr, bitte mach mich wieder bewegungsbereit, dass ich verstehe, dass dein Wort konkrete Folgen hat, dass ich nicht unverändert aus der Bibellese gehen kann, nicht unverändert aus der Bibelstunde oder aus der Predigt gehen kann, wo dein Wort verkündigt wird, weil es nützlich ist, weil es mir Fakten aufzeigt, weil es mich überführt, weil es mich zurechtweist, weil es dein Erziehungswirken an mir ist. Ich bete, Herr, verändere mich. Wie funktioniert das hauptsächlich? Dadurch, durch sein Wort, was lebendig ist. Und da sehen wir, das ist der große Unterschied. Weil es von Gott eingegeben ist, ist es lebendig. Andere Worte können sagen, ja, entweder es bewegt mich oder es bewegt mich nicht. Der Autor gefällt mir ein bisschen besser, das klingt ziemlich klug. Das ist was anderes. Aber die Schrift ist lebendig. Und wir werden davon nicht bewegt, wenn wir uns zieren und sträuben. Aber Gott bleibt an uns dran. Gott schleift uns. Und wenn wir den üblichen Weg ablehnen, dann kann es durchaus sein, dass Gott sagt, wir brauchen eine Auf-die-Nase-Fall-Therapie. Nicht im Sinne, dass er es loslässt. Er sagt, ich spreche die ganze Zeit in dein Leben rein und es sollte praktisch Folgen haben. Du willst es nicht mehr hören, du denkst nicht mehr drüber nach. Dann lasse ich dich hier ein Stück weit vor die Leitplanke fahren. Ich lasse dich nicht los, du bist nicht verloren. Aber damit du jetzt endlich aufwachst aus deiner Bequemlichkeit und deinem persönlichen Spießertum. Denn die Schrift ist lebendig und du hast sie vor der Nase und du hast sie in den Ohren. Also es muss doch was passieren. Und das mitten in diesen gräulichen Zeiten. Sag mal, wie kann das sein? Die ganze Welt läuft amok und wir sollen ein altes Buch lesen. Ja, wir sollen Gottes Wort lesen, weil es verändernde Wirkung hat. Weil es den Unterschied macht. Und dann kommt Vers 17 und den sollten wir uns zusammen mit Vers 16 ganz dick umkringeln, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Was brauchen wir für unser ganzes Leben? Was brauchen wir in Zeiten wie 2017 hier in Mitteleuropa? Was brauchen wir dafür? Was brauchen wir zum Leben und zum Sterben? Was brauchen wir, um Gott zu dienen, um Gott zu ehren, um Gemeinde zu bauen, um Familie zu leben und zu haben, um Missionare in unserem Altenheim und unserer Universität zu sein? Was brauchen wir dafür? Die Schrift. Das ist die Vollausrüstung für den Mensch Gottes. Also die wir zu Gott gehören, brauchen die Schrift. Wir brauchen keine Hokuspokus-Seminare von irgendwelchen fragwürdigen Institutionen, wir brauchen keine zweiten Erfahrungen, wir brauchen keinen Feuersegen, nein, wir brauchen die Schrift, angewandt. Lesen, verstehen, anwenden, das brauchen wir. Sonst nichts, überhaupt nichts. Alle Zeit, die wir in anderes investieren, wo wir meinen, das brauchen wir zusätzlich noch als Ausrüstung, als Menschen Gottes, können wir streichen. Können wir abhaken, Terminkalender neu schreiben, brauchen wir nicht. Zu jedem guten Werk sind wir völlig ausgerüstet mit der Schrift, wenn wir sie gebrauchen. Und das Wundervolle daran ist, sie wird niemals leer, wir sind niemals fertig. Wir haben niemals alles bearbeitet. Selbst wenn wir uns als Kinder bekehren und 100 Jahre alt werden, wir werden niemals fertig, ist niemals ausgeschöpft. Wir haben nie das ganze Programm abgearbeitet oder so. Wir haben nie alle Kurse durchlaufen, wie in irgendeinem Ausbildungsprogramm. Das ist niemals. Wir werden immer weiter ausgerüstet, immer weiter zugerüstet, immer weiter vorbereitet. Und dann kommt im nächsten Vers ein so dickes Unterstreichen von Paulus, wo er sagt, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Er sagt, so pass auf, Timotheus, du hast jetzt schon viel gehört von mir, Aber jetzt kommt es drauf an. Ich sage dir das vor Gott, dem Vater und vor Jesus Christus. Also jetzt kommt das Allerwichtigste. Timotheus, für deinen Dienst, jetzt pass ganz genau auf. Ich habe dir gesagt, es kommen diese ganzen grässlichen Zeiten, es spitzt sich alles zu, es wird immer krasser. Jetzt kommt das Wichtigste. Was gibt es jetzt zu tun? Du hast schon gehört, was du brauchst, die Vollausrüstung. Aber was gibt es jetzt zu tun? Du bist ja in Verantwortung, du bist in geistlicher Verantwortung, lieber Timotheus. Vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der lebendige und tote richten wird um seine Erscheinung seines Reiches willen. Vor den beiden. Predige das Wort. Predige das Wort. Das ist das Allerwichtigste. Also erzähl nicht irgendwelche religiösen Geschichtchen. Erzähl nicht irgendwelche wilden Gedanken und Erfahrungen, sondern predige das Wort. Predige das, was hier drin steht. Und predigen, wie gesagt, das ist immer ganz gute Orientierung, wenn wir uns fragen, was ist denn Predigt? Nehemiah 8,8 macht das so deutlich. Nehemiah 8,8, schreiben sich das auf, da finden Sie eine super Definition, was ist Predigt. Predigt erklärt den Sinn, sodass man das Gelesene versteht. Das ist die Aufgabe von Predigt. Auch da sehen wir das Prinzip, durch die Ohren, in den Kopf, in den Verstand, dann durch den Heiligen Geist, da wollen wir für beten, ins Herz, also in unser Gemüt, in unser Denken, in unser Fühlen, in all das, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir verarbeiten, das, was unseren Leib lenkt, da soll es hin und dann soll es Folgen haben, da soll es Frucht bringen. Und das soll dann unser ganzes Handeln bestimmen. Und das bringt dann wiederum Frucht. Verkündige das Wort, predige das Wort. Das ist die Basis. Arbeite dich letztlich nicht ab an dieser irren Welt, an dieser irren Zeit. Egal, ob im ersten Jahrhundert oder 2017 oder 2020 oder 2001, ganz egal. Predige das Wort. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist das Wichtigste, was du machen musst. Und tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Lieber Timotheus, du wirst nicht immer offene Türen haben dafür. Es werden nicht immer alle Juhu schreien, wenn du das Wort predigst, wenn du die Schrift predigst. Du kriegst nicht immer Applaus dafür. Manchmal scheinen die Türen auch geschlossen. Du wirst Widerstand bekommen. Und es werden Leute dagegen reden. Sagen, ja, mach aber nicht so viel von diesem Predigt. Wir müssen die Leute anders erreichen. Wir brauchen besucherfreundliche Gottesdienste und wir brauchen Theaterstücke und wir brauchen mehr fetzige Musik und wir brauchen dies, das und jenes. Was alles letztlich bedeutet, verlass dich nicht auf das Wort, predige über alles, aber nicht über 20 Minuten. Habe ich versagt heute in diesem Sinne und bin sehr froh drüber. Nein, vertrau darauf, dass das verändernde Wirkung hat und halte Stand, wenn es Widerstand gibt. Halte Stand, auch wenn du aus deinen eigenen Kreisen dafür Prügel beziehst. Dass du immer darauf sagst, wir müssen das Wort verkündigen. In der Mission müssen wir nicht Spielplätze renovieren, sondern vor allem das Wort verkündigen. In der Jugendarbeit müssen wir nicht vor allem Pizza essen gehen, sondern erstmal das Wort verkündigen. In der Kinderarbeit müssen wir nicht Halligalli-Luftballonspielchen machen als erstes, sondern wir müssen vor allem ihnen die Schrift erklären. Und alles andere ist dann optional. Predige das Wort. Und tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Ob es den Leuten passt oder nicht. Ob sie mitgehen oder Widerstand leisten. Mach es, trotzdem. So wie du dich von dieser Zeit nicht hin und her treiben lassen sollst, vom Zeitgeist hin und her werfen lassen sollst, so auch nicht von den Reaktionen darauf, dass du das Wort predigst. Zieh durch. Und auch hier geht es wieder um die Anwendung. Also verkündige erstmal. Der Inhalt der Predigt ist vorgegeben. Das ist das Wichtigste. Verkündige. Und dann, was soll er damit tun? Überführe. Das hatten wir auch eben schon. Überführe. Das kann auch heißen, zurechtweisen oder bloßstellen. Also nimm durch die Verkündigung die Fassade ab, dass die Menschen merken, Gott spricht genau bei ihnen hinein. Gott spricht hiermit genau bei uns in unser Leben hinein. Warum? Wir sagen, naja, wir sind jetzt noch nicht alle Prediger. Doch, das sollten wir aber. Sie sollten nicht alle Prediger sein, die auf der Kanzel stehen. Okay. Aber was sollen wir denn machen? Wir sollen Gottes Wort weitergeben. Wie sollen wir das machen? Indem wir es den Menschen erklären. Also wo wir missionieren, evangelisieren, da müssten wir predigen. Mit unseren Möglichkeiten. Vielleicht indem wir eine Schrift weitergeben oder eine CD weitergeben oder indem wir es den Menschen so gut wir können einfach erklären. Das ist Predigen. Was machen wir in der Kinderarbeit? Das ist Predigen. Was machen wir in der Jugendarbeit? Das ist Predigen. Was machen wir beim Seniorenkreis, wenn die Andacht ist? Das ist Predigen. Was machen wir, wenn wir Kinder haben, zu Hause hoffentlich? Wir erklären ihnen die Schrift, das ist Predigen. Wenn wir Enkel haben, erklären ihnen das Wort, das ist Predigen. Also es ist nicht eine Timotheus-only-Aufgabe. Das ist keine Spezialaufgabe nur für die, die auf einer Kanzel stehen. Und macht den Leuten deutlich, es ist nicht irgendwie allgemein gefasst, sondern dieses Wort Gottes spricht genau zu dir. Du bist gemeint dort. Überführen. Tadle. Also tadeln. Das griechische Wort dafür kann auch schelten bedeuten. Oder auch zurechtweisen. Sogar anfahren. Wir sehen, das sind beides ziemlich kräftige Aufträge. Also predige das Wort und gebrauche es. Wir sehen das im Titusbrief. Wir haben diesen Spezialcharakter der Kreter. Wir haben die Spezialsituation in den Gemeinden, wo Schwätzer sind und ihr Lehrer und all diese Geschichten. Wir können sagen, im Prinzip so der Normalmodus der weltweiten Gemeinde. Und das Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist eine scharfe Waffe. Wende es auch so an. Nicht lieblos, liebevoll. Aber benutze es auch. Lass es auch schneiden. Lass diesen Hammer, der Felsen zerschlägt, auch Felsen zerschlagen. Also beides zwei scharfe Begriffe. Und dann kommt ermahne. Also überführe, tadle und ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Und während wir Ermahnung als etwas sehr Unangenehmes verstehen, was man vom Schuldirektor kriegt, wenn man Ärger gemacht hat, man wird da ermahnt von Herrn Direktor. Ermahnen, parakaleo, bedeutet auch trösten, ermutigen, ermuntern, bitten, flehen. Sehen wir, das ist dieses Gesamtpaket. Wir brauchen oft die besonders scharfe Anwendung des Wortes, weil wir uns selbst so schön verpacken und so schön aufbereiten. Und das Wort muss erstmal durch unsere Kruste hindurch, durch unsere schicke Verpackung hindurch. Aber zugleich soll es uns trösten, wo wir traurig sind, wo wir niedergeschlagen sind, soll es uns aufbauen. Soll uns ermuntern, wo wir sagen, es bringt doch alles nichts. In diesen Zeiten hier noch Gemeinde bauen, Gemeindearbeit machen. Ermuntern, ermutigen, doch, mach weiter. Bleib dran, mach weiter, das ist das Beste, was du tun kannst. Seelsorge. Ganz viel davon ist Seelsorge. Seelsorge ist nicht immer Kopfstreicheln. Manchmal ist es das, manchmal ist es aber auch Wachrütteln. Die Nase draufhalten, das ist auch Seelsorge. Aber es gehört genauso das Trösten und Ermutigen dazu. Mit Langmut, mit Geduld. Predige das Wort, aber leb auch damit, dass sie nicht morgen bei allen alles ändert, was du gepredigt hast. Und zugleich sagt er vorher, ja, aber lass bei dir alles ändern. Am besten noch heute. Aber wenn du predigst, hab auch Geduld. Und es braucht seine Zeit. Und Gott hat auch seinen Schleifplan mit jedem, seinen Erziehungsplan mit jedem. Hab Geduld, hab Langmut. Aber belehre sie auch ganz klar, zeig ihnen auch ganz klar die Fakten auf. Das ist dieses Gesamtpaket. Was brauchen wir in gräulichen Zeiten, dämonische Zeiten? Was brauchen wir da? Wir brauchen die Schrift, die von Gott eingegeben ist. Und wir müssen sie anwenden, ganz konkret. Und wir dürfen uns dazu Hilfe holen. Also, dass wir uns als Eheleute einander ermutigen, dass wir uns als Geschwister ermutigen, dass wir uns innerhalb von Familien, von Hauskreisen, dass wir uns ermutigen. Es soll praktische Folgen haben. Und das geht auch nicht immer so, wie wir uns das selber wünschen. Das ist wahr. Es braucht manchmal langes Gebet und wir mühen uns ab und es klappt noch nicht so. Wir bitten Gott, bitte hilf, dass es wirklich anders wird bei mir. Aber dann sind wir dran, das ist das schon. Dann sind wir völlig dran, dann machen wir schon das. Wenn uns das Wort nicht kalt lässt, wenn es nicht folgenlos bleibt, dann tun wir das Beste, was wir in diesen dämonischen, gräulichen Zeiten tun können. Und dann lasst uns diese ernste Ermahnung auf uns persönlich beziehen, die hier an Timotheus gerichtet ist. Vor dem Angesicht Gottes und vor Jesus Christus. Predige das Wort. Sag den Leuten Gottes Wort und erklär es ihnen, so gut du kannst. Und lass dich unterstützen, dass du es noch besser erklären kannst. Wende das an, was du in der Gemeinde bekommst an Unterstützung. Und gebrauche gute Literatur und alles, was du bekommen kannst. Wir haben so viele tolle Möglichkeiten, trotz dieser irren Zeiten. Lass dich zurüsten dafür, dass du den Leuten erklärst, was hier drin steht und was es bedeutet. Und zeig ihnen, es spricht in ihr Leben und es soll Folgen haben. Und es schüttelt dich durch und bringt dich zurecht. Aber es tröstet dich auf und es baut dich wieder auf und es hilft dir. Und es kann dich wieder hoffnungsvoll machen, wo du hoffnungslos bist. Und es ist dir wie eine tröstende Hand auf der Schulter, wo du wirklich traurig bist. Und du einsam bist, siehst du, dass du gar nicht so einsam bist. Dass du in Gemeinschaft gestellt bist und dass Gott immer größer ist als jedes Problem, als jede Herausforderung. Und auch größer als all das, woran du gerade verzweifelst in deiner Heiligung. Verzweifel nicht daran, aber bleib am Ball. Was haben wir für einen Gott, der uns einerseits in solche Zeiten hineinstellt, absichtlich, nicht aus Versehen, absichtlich, sagt, hier sollst du dienen. Du sollst hier dienen im Jahr 2017 hier in Deutschland, wo auch all diese verrückten Sachen los sind. Und noch viele, viele mehr. Da will ich dich haben. Das ist mein Plan. Und was brauchst du? Die ganze Schrift. Die ganze Schrift. Und was sollst du tun? Verkündige die Schrift. Erklär diese Schrift. Mach es allen deutlich. Dazu habe ich dich noch hier gelassen. Darum bist du noch nicht heimgerufen, weil du das doch tun sollst. Also mach es. Lass es da ganz fest am Ball bleiben. Das ist die Basis. Das sollen wir tun. Lass mich noch einmal beten. Herr, danke, dass wir nicht hilflos stehen vor all dem, was geschieht, vor allen Einbrüchen, vor allen Extremen. Herr, du gibst uns ja einen ganz wichtigen Auftrag. Ja, das haben wir nicht verdient, dass wir so einen Auftrag hier ausführen dürfen, aber wir danken dir ganz reichlich dafür. Herr, danke, dass du uns die Vollausrüstung gibst. Alles, was wir brauchen, ist dein Wort. Mehr brauchen wir nicht. Danke dafür. Danke, dass wir dein Wort hier frei verfügbar haben, dass es legal verfügbar ist, in vielen guten Übersetzungen sogar, dass wir viele Hilfen dazu bekommen, dass wir es studieren und anwenden können. Herr, danke für die Gemeinde und für alle anderen bibeltreuen Gemeinden, die es gibt hier in unserem Land. Herr, bitte schenk, dass wir alle zugerüstet werden, bereit gemacht werden dafür, dein Wort anderen zu erklären und deutlich zu machen, dass wir zeigen, wie es angewandt wird, Herr. Und danke, dass wir von dir den Heiligen Geist bekommen haben und dass deshalb dein Wort wirklich wirkt. Herr, wir würden uns abarbeiten daran bis zum letzten Tag. Aber du greifst ein und wirkst in uns und wohnst in uns dadurch. Vielen Dank dafür, dass dein Wort lebendig ist, auch in uns. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.